Ja, Amen. Frage, hat es euch gefallen, diese Lieder zu hören, mit hineingenommen zu werden in den Lobpreis Gottes? Ich ja. Und jetzt habe ich eine komische Frage. Magst du die Bibel? Es gibt ein schönes altes Lied von Nikolaus Graf von Zinzendorf aus dem 18. Jahrhundert. Das ist auch in unserem Liederbuch da hinten drin, die Nummer 104. Das heißt, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Ich sehe einiges nicken, es ist etlichen bekannt. Dieses Buch der Bücher, die Bibel, die enthält viele Geschichten über die Entstehung der Welt, über einzelne interessante Menschen jeglicher Ausprägung, über Kriege, persönliche Not. Etliche Begebenheiten sind spannender als viele Romane heutzutage. Es sind wahre Begebenheiten, die verschiedenste Menschen aufgeschrieben haben. Man kann dort Lieder, Gebete lesen, Weisheitssprüche, aber auch Anklagen, sowie um die Zeitenwende von Jesus und dann von der ersten Gemeinde. Ja, wir finden in der Bibel Briefe und Anweisungen, klare Vorhersagen der Zukunft. Und es ist das am weitesten verbreitetste und übersetzte Buch der Welt, sowie historisch am besten belegte Geschichtsbuch. Und es stellt sich die Frage, wie gehen wir Menschen damit um? Diese Frage heute allumfassend zu beantworten, dafür reicht natürlich die Zeit nicht. Und es sind viele Bücher darüber geschrieben worden. Für viele Menschen ist die Bibel ein persönlicher Schatz fürs Leben geworden. Und sie forschen täglich darin. Nun, ihr kennt diese Wissensspiele, nicht wahr? Wo Fragen zur Bibel gestellt werden. Da wird unter anderem nach einem Ehud gefragt. Gut, hatten wir vor 3 Wochen, wisst ihr alles. Den kennt ihr. Und es wird auch nach einem Baruch gefragt. Baruch. Nun, da es eine Bibelwissensfrage für Kinderstunde ist und für Teenager, wisst ihr natürlich, wer das ist, dieser Baruch. Deswegen stelle ich euch diese Frage nicht, das wäre ja zu einfach. Nun, der Baruch, ja, okay, ich sehe bitte einmal vielwissendes Nicken. Nicht? Dann schauen wir uns mal an, was dieser Baruch war. Nun, dieser Baruch, der war Schreiber des Jeremia. Jeremia war einer der 4 großen Propheten in der Bibel im Alten Testament und Jeremia selber war der Nachfolger von Jesaja. Und was dieser Baruch so Fleißiges getan hat, das möchte ich mit euch zusammen heute einmal lesen. Im Jahr 605 vor Christus, da herrschte in Jerusalem seit 4 Jahren der König Joachim. Obwohl er einen vorbildlichen Vater hatte, war Joachim doch ein ziemlich schräger Vogel. Jeremia Kapitel 36. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Falls ihr es auf dem Handy eure Bibel habt, dürft ihr auch gerne mitlesen. Jeremia Kapitel 36, die Verse 1 bis 10. Im 4. Jahre Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tage an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht werden die vom Hause Juda auf all das Unglück hören, das ich ihnen anzutun gedenke. Und umkehren ein jeder von seinem bösen Wege, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünde vergeben kann. Da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb, was Jeremia es ihm vorsagte. Alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach, ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Darum gehe du hinein und lies aus der Rolle vor, was du, wie ich es dir vorsagte, aufgeschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Hause des Herrn, am Fasttag. Vielleicht wird ihr Flehen vor dem Angesicht des Herrn gelten, und sie werden umkehren, ein jeder von seinem bösen Wege, denn groß ist der Zorn und Grimm, welchen der Herr wider dieses Volk ausgesprochen hat. Da tat Baruch ganz so, wie ihm der Prophet Jeremia befohlen hatte, indem er im Hause des Herrn aus dem Buche die Worte des Herrn vorlas. Es begab sich nämlich im 5. Jahre Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, dass man die ganze Bevölkerung von Jerusalem und alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam, zu einem Fasten vor dem Herrn berief. Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Hause des Herrn, in der Halle Gemajas, des Sohnes Safans, des Stadtschreibers, im obersten Vorhof am Eingang des neuen Tores des Hauses des Herrn vor den Ohren des ganzen Volkes. Nun, zuerst haben wir gelesen, dass das Wort Gottes zu Jeremia geschah. Punkt. Es passierte und Jeremia wusste ganz klar, dass Gott zu ihm geredet hat. Interessanterweise meinen heute nicht nur Gotteszweifler, also klare Atheisten, dass ein Gott nicht direkt zu Menschen spricht. Ja wirklich, es gibt Menschen, die sich als Christen bezeichnen, ja, und sagen, das, was in der Bibel steht, stimmt nicht, was da steht. Mit anderen Worten, die Bibel lügt. Nun, das kann man denken und glauben, wenn man will. Diese Ideologie lässt Gott zu, aber dann sind das keine Christen. Mit dieser falschen Lehre beschäftigen wir uns bereits seit gut 10 Jahren als Gemeindeleitung und sind immer mehr erschrocken über diese Irrlehre. Doch dazu am Ende mehr. Wir lesen hier, dass der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, also Jahwe, der Gott der Bibel etwas zu Papier bringen lässt. Eine Frage, ist Gott dazu verpflichtet, sich schriftlich zu äußern, sich festzulegen, uns Menschen eine Vertragsurkunde schwarz auf weiß vorzulegen? Wenn nein, warum tut er es dann? Nun, ich denke, um seine Liebe zu zeigen und auch seine Heiligkeit sowie seine Nähe, sein Mitdabeisein mit uns zu bekunden. Er ist also nicht weit weg. Er sucht die Beziehung zu uns Menschen und hat sich an sein ewiges Wort gebunden und festgemacht. Und Gott ist die Wahrheit. Diese Hoffnung und Aufforderung, den aktuellen Lebensstil zu überdenken, treibt Gott dazu, diesen Jeremia und damit Baruch den Auftrag zu geben. Gott hat über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder zu verschiedenen Menschen gesprochen. Einige hörten darauf und lebten gottgefällig, andere taten das nicht. Und wenn wir in der Bibel von Kriegen und sogar von Vernichtung hören, dann ist das kein anderer Gott als der im Neuen Testament. Gott ist derselbe geblieben von Ewigkeit her. Er zeigt uns nur seine Heiligkeit und dass Gott keine Kumpanei mit dem Bösen duldet, keine Anpassung an den Zeitgeist oder einer Mehrheitsmeinung, die sich stetig ändert. Das ist der Mainstream. Wir erinnern uns, zur Zeit von Ehud war es das Götzenbild Baal, das für Reichtum und Macht angebetet und geehrt wurde. Und da es für die Nachbarn und Freunde der Israeliten normal war, diesen Götzen zu opfern, machten sie es eben mit. Neben ihren guten, gottgefälligen Leben meinten sie zusätzlich diese Gedankenwelt der Gottesfernen, also der Heiden, auch noch mit übernehmen zu können. So falsch kann der Mainstream, auch wenn es klar gegen die Richtlinien Gottes verstößt, doch nicht sein, oder wenn es alle machen? So dachten sie. Hat sich da heute etwas geändert? Traurigerweise müssen wir erkennen, leider nein. Der Gott der Bibel hat als Schöpfer alles aufschreiben lassen, wie das Leben gut gelingen wird. Es steht aber uns Menschen frei, sich daran zu halten oder selber einen Weg zu suchen, mit den Konsequenzen und auch mit der Gottesferne müssen wir dann leben und auch sterben. Das ist unser freier Wille. Vielleicht drehen sie um, hofft Gott, und gibt uns Menschen eine Chance zur Umkehr, weg von unserem eigenen Leben hin zu Gott. Darum sage das den Menschen, Baruch. Lies ihnen das vor. Ich, Gott, ich kümmere mich um den Rest. Wir haben gelesen, da ist jemand zornig und echt grimmig und er hat Gericht angedroht, wenn sie nicht hören wollen und sich nicht bekehren. So sagt Gott dem Jeremia, der das von Baruch aufschreiben und verlesen lässt, damit es alle hören und umkehren. Und jetzt wird es doch interessant und spannend. Gott spricht. Achtung, Jeremia 36, die Verse 11 bis 20. Als aber Michaja, der Sohn Gemajas, des Sohnes Safans, alle Worte des Herrn aus dem Buche gehört hatte, ging er in das Haus des Königs in die Kanzlei hinab und siehe, da saßen alle Fürsten, nämlich Elisana, der Kanzler, Delaja, der Sohn Semajas, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaja, der Sohn Safans, Zedekia, der Sohn Hananias und alle Fürsten. Da verkündigte ihnen Michaja alle Reden, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buche vorlas. Da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Semaljas, des Sohnes Chosis, zu Baruch und ließen ihm sagen, nimm die Rolle, aus welcher du vor den Ohren des Volkes gelesen hast, zur Hand und komm. Dann nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Da sprachen sie zu ihm, setze dich und lies vor unseren Ohren. Also las Baruch. Als sie nun alle Rede gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch, wir müssen dem König alle diese Reden kundtun. Und sie fragten Baruch und sprachen, sag uns doch, wie hast du alle diese Reden Jeremias aufgeschrieben? Da antwortete ihn Baruch, er sagte mir alle seine Reden mündlich vor und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Da sprachen die Fürsten zu Baruch, geh hin, verbirg dich mit Jeremia, dass niemand wisse, wo ihr seid. Und sie gingen in den Hof zum König, nachdem sie die Rolle in der Kanzlei Elisamas, des Kanzlers, niedergelegt hatten oder versteckt hatten, und verkündigten vor den Ohren des Königs alles, was vorgefallen war. Dieses Geschehen ist zeitlich und örtlich so genau bestimmt. Die Personen waren zu der Zeit und auch danach allen bekannt und es gab keinen Zweifel an der historischen Richtigkeit. Wenn heute 2600 Jahre danach es Menschen gibt, die meinen, sie wollen Gott und die Bibel ablehnen und dann behaupten, sie stimme nicht, ist das nur eine historisch-kritische Auslegungsbetrachtung. Nein, es ist eine neue Ideologie und eine reinste Lüge mit traurigen Konsequenzen. Die führenden Leute damals packte der heilige Schrecken vor dem angedrohten Unheil. Sie bekamen Gottesfurcht, ja, eine Ahnung davon, was das Anbiedern und das Mitmachen der heidnischen Riten für Konsequenzen gegenüber Gottes Heiligkeit hat und was geschieht, wenn man Sünde eben nicht ernst nimmt. Vor 2 Wochen sagte hier unten in der Kinderstunde ein Junge auf die Frage, ob Sünde schlimm ist, sagt er, nein, man muss nur abends beten und Gott Entschuldigung sagen und dann ist alles wieder gut. So leben sicherlich auch viele Erwachsene heute, denke ich. Es ist schön, wenn ich noch im Halbschlaf murmeln kann, Gott, vergib mir bitte alle meine Sünde heute, Amen. Aber ist das alles? Ist das wahrhaftig? diesen Männern öffnete Gott durch das Vorlesen seiner Worte der Heiligen Schrift die Augen. Und sie waren allesamt erschrocken und wollten es gleich dem König mitteilen, der als staatliches Oberhaupt auch für diese religiöse Führung verantwortlich war. Übrigens in der heidnischen Stadt Ninive, als der Jona da auftauchte, da ging es rund. Die haben sogar den Kühen nicht zu trinken gegeben, damit die fasten. Die sind umgekehrt. Und was geschieht hier in diesem Volk Gottes, wo Gott versprochen hat, ich bin mit meinem Segen bei dir, ich liebe dich, ich bin mit meiner Gegenwart bei dir. Was geschieht jetzt hier wohl? Wir lesen Jeremia 36, weiter die Verse 21 bis 32. Da sandte der König den Jehudi, um die Rolle abzuholen. Derselbe brachte sie aus dem Gemach Elisamas, des Schreibers, und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im 9. Monat und der Kohlentopf brannte vor ihm. Ihm ging es also echt gut. Und er hat sich sein Leben so richtig schön eingerichtet und es so richtig schön gemütlich gemacht. Und er hört Gottes Wort zu. Genau wie wir heute Morgen alle auch. Hat er ebenfalls seinen sonntäglichen Kirchenschlaf abgehalten? Was tat er? Wir schauen. Wenn nun Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt der König mit dem Schreibmesser das heraus und warf sie in das Feuer des Kohlentopfs, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfs verbrannt war. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Kleid zerriss, weder der König noch alle seine Diener, wiewohl sie alle diese Reden gehört hatten. Und doch baten Elnathan, Delaja und Gemaja den König, die Rolle nicht zu verbrennen, aber er hörte nicht auf sie. Und der König befahl dem Königssohn Jerachmiel, Seraja, dem Sohne Asriels, und Semalja, dem Sohne Abdels, den Schreiber, Baruch und den Propheten Jeremia gefangen zu nehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen. Nachdem nun der König die Rolle mit den Reden, welche Baruch nach dem Diktat Jeremias geschrieben, verbrannt hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia also: Nimm dir eine neue Rolle und schreibe darauf alle früheren Reden, die auf der ersten Rolle geschrieben waren, welche Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat. Und über Jojakim, den König von Juda, sage: So spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst: Warum hast du das hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen werde? Darum spricht der Herr zu Jojakim, dem König von Juda, also: Er soll keine Nachkommen haben, der auf dem Throne Davids sitzt. Sein Leichnam soll hinausgeworfen werden, sodass bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost ihn treffe. Und ich will seine und seiner Nachkommen und seine Knechte Bosheit heimsuchen. Ich will auch über sie, die Bewohner von Jerusalem, und über die Männer von Juda alles Unglück bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn Nerias. Der schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte hinein, welche im Buche standen, welches Jojakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden zu derselben noch viele andere gleichartige Reden hinzugefügt. So wie Jojakim kann man mit Gottes Wort umgehen. Lässt Gott es zu? Ja. Erstens, und das Wichtigste darum zuerst, Gottes Wort lässt sich nicht durch Feuer vernichten, selbst wenn Himmel und Erde vergehen werden, sagt die Schrift. Und auch wenn selbst schlimmste Zeiten der Verfolgung seine Nachfolger erwartet, Gottes Wort bleibt und er wacht darüber. Zweitens, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, steht in Galater 6, Vers 7. Jojakim wird das angekündigte Gericht erleben müssen und nicht nur er. Seine Ignoranz hat Auswirkungen auf sein ganzes Umfeld. Und das ist das Tragische daran. Und dann höre ich in Zeiten der schlimmsten Not, in Kriegszeiten oder Pandemie, dass Gott damit gar nichts zu tun hat. Warum? Nun, etliche glauben nur an diesen lieben Gott. Wisst ihr, für mich klingt das so, und verzeiht mir bitte diesen wirklich dämlichen Vergleich, wie so ein Hundehalter beim Gassigehen. Aber der Vergleich passt irgendwie doch. Viele, selbst Christen, meinen, Gott läuft ihnen hinterher wie so ein kleiner Dackel. Dazu versuchen sie sich zu rechtfertigen und suchen sich Bibelstellen aus und reihen die aneinander wie so eine Leine. Und wenn das Härchen pfeift, kommt er, geht bei Fuß oder macht Sitz. Und wenn wir stehen bleiben wollen, dann bleibt er auch er stehen, fein dressiert und wohlerzogen. So nach dem Motto, ich nehme mein Ego, also diesen Lebensweg, und Gott muss schon irgendwie hinterherkommen. Und wenn ich in Not oder Schwierigkeiten komme, pfeife ich und er kommt angesprungen, leckt meine Wunden und macht, was ich sage. Ja, das ist ja krass gesagt, aber so denken einige Menschen von ihrem Gottesbild. Und wenn jemand anderes kommt, dann sagen sie noch, der ist lieb, der tut keinem was. Den kannst du ruhig mal streicheln. Süß, gell? So ein Schoßhündchen-Gottglaube. Sie möchten nur diesen König, dem sie zujubeln können, der ihnen Brot bringt, Versorgung verspricht. Sie jubeln ihm zu, wie an diesem Palmsonntag vor 2000 Jahren, woran wir uns heute erinnern. Und kurze Zeit später, vollkommen umgedreht, schreien sie, kreuzige ihn. Was geschieht nur, wenn man die Hälfte von Gottes Wort einfach ignoriert? Solche Menschen unterlassen es dann auch gerne, das Lesen des Alten Testaments, wo sie Gott als den Heiligen und den Handelnden erleben, der aber auch heute noch die Weltgeschichte zu seinem Ziel hinführt, damals in Israel, alles auf das erste Kommen Jesu hin und dann bis zum Tod am Kreuz und Auferstehen, woran wir in dieser kommenden Karwoche denken. Und aktuell läuft alles auf das zweite Kommen Jesu hin. Dort kommt er nicht als kleines Baby auf die Welt, um Versöhnung zu stiften, wie beim ersten Mal, sondern Jesus erscheint als Weltenrichter und wird, so sagt es die Bibel, Gericht halten. Wie und was dann geschehen wird, das lässt sich in dieser Bibel nachlesen, wo Gott uns die Urkunde gegeben hat, was geschehen wird. Ich möchte aber ganz klar vor Berechnung oder zu schnellen Schlüssen warnen, denn nur Gott kennt die Zeit und die Stunde seiner Wiederkunft. Wir als gläubige Christen sollen als treue Haushalter da sein und bereit, ihm zu begegnen. Auch wenn ich bereits vor Beginn der Pandemie sagte, dass alles sich darauf jetzt zuspitzt. Als einen gerechten Richter hast du vielleicht jetzt dieses Bild vor Augen von dieser Frau mit verbundenen Augen, die eine Waage in der Hand hält, dieses römische Symbol und Auslegung für Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eben kein Aufwiegen von irgendwelchen Taten, von Gut und Böse. Hier gilt das Ansehen der Person, sogar in besonderer Weise. Denn das Problem mit Gottes Heiligkeit ist, er ist heilig. Und wir sind von ihm getrennt durch Sünde. Die Bibel stellt fest, da ist keiner, auch nicht einer, der gerecht ist. Römer 3, Vers 10. Gottes Gerechtigkeit ist in der Bundestreue enthalten. In der Bundestreue. Er hat einen Bund gemacht, den wir Menschen auch anerkennen dürfen und müssen, um als gerechte Menschen vor ihm zu stehen, weil Jesus dazwischen steht. Dieses Ansehen der Person ist das Wichtigste in Gottes Bundestreue. Nicht wegen unserer Taten, sondern rein durch Gnade. Als ein Geschenk von Gott. Das ist der Bund, der vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, das ist Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm, also Jesus, Gerechtigkeit Gottes haben würden. Dazu auch Jesaja 53, Vers 6, Johannes 8, Vers 46, Römer 1, Vers 17. Darum konnte Jesus von sich sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine schriftliche, liebevolle Einladung, die auch heute noch allen Menschen gilt. Der Kreuzestod und das vergossene Blut von Jesus, das wäscht uns rein von aller Schuld und Sünde vor Gott. Dieses einmalige Opfer des Gottessohn dort am Kreuz von Golgatha war erforderlich, um den Weg zu Gott für uns Menschen frei zu machen. Und wenn wir jetzt in diese Karwoche hineingehen, dann sollten wir das vor Augen haben und in unseren Herzen bewegen. Denn nur so können wir auch froh und dankbar dann Ostern feiern, wo Gott diese Tat am Kreuz durch die leibhaftige Auferstehung Jesu von den Toten bestätigt hat. Das war die Bestätigung des Sieges über die Sünde und über den Tod. Das Geschehen, ja, das war der Sinn von Jesu Leben. Nicht die Wunder, die er getan hat, die nur ihn bestätigten als Messias. Nun zum Schluss. Und das ist das Traurige, auch heute mit uns Christen, und da nehme ich mich nicht aus. Als der König Joachim die Schriftrolle vorgelesen bekommt, zerschneidet er sie und verbrennt sie stückchenweise. In Klammern, ähnlich wie die unsägliche bibelkritische Lehrausbildung in Elstal der Theologischen Hochschule des EFG-Baptistenbundes. Gerhard Onken würde im Grabe heulen und vor Wut schreien, wenn er sehen könnte, was dort gelehrt wird. Jesus war für sie nur ein weiser Mann und gar nicht richtig gestorben oder nicht wirklich auferstanden. Die Begründung dabei ist, ich habe das noch nicht erlebt. Und was ich nicht gesehen habe, gibt es nicht. Wie vermessen und diesseits bezogen ist das, wenn man seine kurze Erfahrung über den Schöpfer Gott stellt. Klammer zu. Bei der Bücherverbrennung damals sitzen die Vornehmen und Fürsten des Landes, die vorher so erschrocken und ergriffen waren über die Heiligkeit Gottes und ihren eigenen offensichtlichen falschen Weg, dass sie sogar zum König bringen ließen. Aber nun hocken sie da, stundenlang, und schauen stumm dem Treiben ihres Landesherrn zu. Wir haben gelesen in Jeremia 36, 24 und 25, und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Kleid zerriss, weder der König noch alle seine Diener, wiewohl sie alle diese Reden gehört hatten. Doch baten Elnathan, Delaja und Gemaja den König, die Rolle nicht zu verbrennen, aber er hörte nicht auf sie. Wie armselig. In 2. Könige 22, 11 lauschte viele Jahre vorher der König Josia auch dem Wort Gottes. Und er zerriss seine Kleider. Das bedeutete, er war entsetzt und untröstlich erschrocken darüber, dass Gottes Ideen so ganz anders waren, wie er lebte und sein ganzes Volk auch. Das war der äußerliche Ausdruck für Trauer und Wut. Und sofort erfolgte eine Umkehr von diesem bösen Weg hin zu Gott, zurück in diese gute Gemeinschaft. Das ist Bekehrung, wie sie Gott auch hier wünschte. Und was geschieht? Nichts. Selbst die von Gottes Wort ergriffenen Fürsten bleiben stumm. Und je länger sie damit warteten, umso schwerer wurde es natürlich, etwas zu erwidern. Und nur die drei meinen mal so leise, ach, muss das sein? Ach, diese Zeilen, die hörten sich doch irgendwie gut an. Oder schade, dass die viele Arbeit in Rauch aufgeht. Man hätte die Schriftrolle auch erst einmal weglegen können, so wie wir unsere Bibel bis Weihnachten oder bis zur Beerdigung nur zum Entstauben zu Hause liegen haben, oder? Naja, den Text von Jeremia in Kapitel 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe, das mögen wir doch gerne. Warum wurde der dann auch verbrannt? Der hätte man ja ausschneiden können und schön ins Poesiealbum reinkleben können. Warum wurde der auch verbrannt? Nun, wenn man Gott ablehnt, hat man keine Beziehung zu ihm und damit auch nicht zu seinem gnädigen Liebeswerben. Das Böse in uns stößt Gottes Gnade im Ganzen ab. Darum kann man Gott auch nicht mit halbem Herzen nachfolgen. Jesus in Teilen abzulehnen und seine Wundertaten zu leugnen, geht einher mit dem Problem der Sündenvergebung und dem geplanten Ziel von Jesu Erdendasein, dem Tod am Kreuz, wie es vorher gesagt wurde. Jesus selbst bezieht sich wiederholt auf die Vorhersagen aus dem Alten Testament und auf die wörtliche Schriftauslegung. Und als Gemeinde, der Leib Christi, wissen wir um die Wahrheit, wie die Schrift sagt. Und daran wollen wir auch in Zukunft festhalten. In Römer 15, Vers 4 steht, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Dann hat der Verfasser des Alten Testaments dieses vor Augen. Und Gott sei Dank hat dieser Baruch das auch. Und er schreibt alles nochmal wieder auf. Och, schon wieder, jawohl, schon wieder. Damit wir es heute lesen und haben dürfen. Die Ankündigung dieses Gerichts des Urteils über Jerusalem und den König Joachim ist damals schon sehr bald eingetroffen. Aber was war der Beginn des Schreibens? Habt ihr es noch im Ohr? Vielleicht, wenn sie es hören von all dem Unheil, das ich zu tun gedenke, dass sie sich bekehren an jeder von seinem bösen Weg, damit ich ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Das war die Einleitung. Das war Gottes guter Plan mit diesem Schriftsatz. Die Antwort haben wir eben gehört. Und trotz allem kam Gott in Jesus auf diese Welt. Seine Liebe ist grenzenlos bis heute. Ein iranischer Bischof schrieb in seinem Buch Bild meiner Welt, wo er erzählt, wie er vom suchenden Moslem zum gläubigen, bekennenden Christen wurde, weil er Jesus Christus nicht nur als einen guten Menschen oder einen Propheten erkannte, sondern als den Retter und den Heiland der Welt, eben als Gott selbst. Er schrieb, wenn Liebe auf Rebellion trifft, kann das Ergebnis nichts anderes als Leiden sein. Nochmal, wenn Liebe auf Rebellion trifft, kann das Ergebnis nichts anderes als Leiden sein. Und das war Jesus am Kreuz. Das ist Karfreitag und Ostern zusammen. Amen.